ARD. Deutschland hat eine neue Regierung. Endlich, möchte man sagen, nach wochenlangen Verhandlungen und vor allem nach einer verpatzten Kanzlerwahl. Nach dem Beben in Berlin ist der neue Regierungschef Friedrich Merz direkt zum Antrittsbesuch nach Paris und Warschau gereist. Warum fährt er ausgerechnet in diese beiden Länder und muss er bei diesen Reisen eine bestimmte Reihenfolge einhalten? Und dann fragen wir uns, wie sehen eigentlich die ersten Tage für die neuen Ministerinnen und Minister aus? Viele von ihnen machen den Job ja auch zum ersten Mal. Und wie läuft überhaupt so eine Amtsübergabe ab? Darüber spreche ich in Berlin Code, dem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio, heute mit den Korrespondentinnen Nicole Konert und Anna Engelke. Anna ist stellvertretende Studioleiterin, kennt sich bestens aus in der Außen- und Sicherheitspolitik und hat Friedrich Merz auf seiner ersten Reise als Kanzler begleitet. Von ihr wollen wir natürlich wissen, wie man sich das vorstellen muss, wenn man an Bord des Regierungsfliegers sitzt. Und Nicole Konert beobachtet seit langem Vizekanzler Lars Klingbeil. Sie hat vor allem die Themen Finanzen und Wirtschaft im Blick und kann uns in dieser Folge berichten, wie sich Klingbeil auf seine neue Rolle eingestimmt hat. Mein Name ist Linda Zervakis. Wir sprechen am Freitagvormittag und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo ihr beiden.
Hallo Linda.
Hallo Linda.
Ja, bei Anna müssen wir sagen, sie ist heute nicht im Studio, sie ist unterwegs und deswegen zugeschaltet. So ihr beiden, bevor wir nach vorne blicken, müssen wir aber auch noch mal kurz auf Dienstag zurückschauen. Da sind wir noch mal bei der gescheiterten ersten Abstimmung bei der Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler. Das hat es ja tatsächlich noch nie gegeben, dass ein Kanzler im ersten Wahlgang durchfällt. Wie habt ihr das erlebt und wie war die Stimmung im Bundestag, Anna?
Also bei mir war das so, ich war auf der Besuchertribüne im Bundestag und habe mir das alles von oben angeguckt und stand da gerade mit der rumänischen Botschafterin und wir haben dann auf das Abstimmungsergebnis gewartet. Und dann haben wir gesehen, dass alle plötzlich so ernst geguckt haben und auch, man konnte so die Familie Merz sehen, wenn man so nach rechts geguckt hat, die guckten auch schon so ernst. Und dann kam halt eben diese Nachricht, der erste Wahlgang hat nicht geklappt und die rumänische Botschafterin sagte, nein, wir brauchen doch Deutschland, muss doch stabil sein. Naja, und dann, Nicole, du hast das da ja, glaube ich, auch dann auf der Fraktionsebene erlebt, hell broke loose, große Desorientierung.
Ja, es war das Chaos pur. Ich habe das auf der Fraktionsebene erlebt, das ist die Ebene drüber, also wirklich oben über dem Plenarsaal, wo sich dann die Abgeordneten zusammen getan haben, getroffen haben und darüber beraten haben, verdammt nochmal, wie geht's denn jetzt weiter? Und es war eine richtige Krisenstimmung. Ich habe Leute rennen sehen, ich habe Leute etwas desorientiert irgendwie durch die Fraktionsebene laufen sehen, weil sie nicht wussten, in welchen Raum gehen wir jetzt zur Beratung und so weiter. Und es war so auch, ja, es war so eine Stimmung von Misstrauen. Wer war's? Jeder sagte mir, nee, ich war's nicht. Und ey, ich kenne wirklich jeden, der kritisch und nein. Also unsere Abgeordneten von der SPD waren es nicht, die CDU und die Union genauso nein. Also fragen Sie doch mal die SPD. Ja, das ist natürlich so im Hintergrund. Am Ende war klar, irgendwie müssen es wahrscheinlich beide gewesen sein. Aber es war so ein Start mit Misstrauen. Es war kein guter Start und es war vor allem auch irgendwie, merkte man jetzt auch so die letzten Tage, ja, man ist jetzt mit so einem blauen Auge davongekommen, aber dieses blaue Auge tut halt bis heute noch irgendwie weh.
Und am Abend der Kanzlerwahl gab es ja dann noch direkt die erste Kabinettssitzung. Friedrich Merz hat, wie er sagt, ein Fass Bier aus seiner Heimat spendiert. Und am nächsten Tag ist er dann ja auch gleich nach Paris und Warschau gereist. Anna, du hast ihn ja begleitet. Wie war er drauf nach diesem Wahldesaster und einer kurzen Nacht?
Ja, also man hat es ihm zumindest nicht angesehen. Wir waren so mehr als 30 Journalistinnen und Journalistinnen, die ihn auf diese erste Auslandsreise begleitet haben. Und wir Journalisten sitzen ja in dem Regierungsflieger immer hinten in der Eco. Und da waren wir kaum in der Luft. Da kam er dann auch schon zu uns hinter. Das dann haben wir uns natürlich gefreut, weil das immer super ist, natürlich mit dem Kanzler zu sprechen. Und wir auch neugierig waren, sieht man ihm das jetzt an? Sieht man ihm an, kurze Nacht angeschlagen. Ne? Dieses Wahldebakel des gescheiterten ersten Wahlgangs vom Vortag. Und wir haben alle ziemlich genau hingeguckt, aber er sah, du konntest es ihm nicht ansehen. Ne? Also ich glaube, es ist dann die Sauerländer Sonne, die ihm diesen schönen Tag verpasst hat.
Und, Arnsberger Sand.
Arnsberger, ja, genau. Nein, aber wirklich, er stand da so, er hatte kein Jackett an und war mit seinem neuen Regierungssprecher dort hinten bei uns. Das ist ja Stefan Cornelius von der Süddeutschen Zeitung. Und hat auch offen gesprochen, das heißt unter eins Kanzleramts heißt, wenn du das quasi alles senden kannst, was der Bundeskanzler sagt.
Ich fand das total erstaunlich. Ich habe mir die Bilder angeguckt, auch wie Merz da ankam, diese Treppe hochgelaufen ist in Regierungsflieger und auch so erstmal mit einem Scherz begonnen hat, so unter Motto zu den Journalisten, ne, habt ihr nichts Besseres zu tun? Und dann dachte ich mir, okay, guter Anfang. Und ich glaube, also Anna, du hast ihn erlebt, aber dass er direkt erstmal offen vorlaufender Kamera im Regierungsflieger gesprochen hat, das ist schon so ein neuer Stil, den kannte ich jetzt von Olaf Scholz als Kanzler nicht. Da war das irgendwie, der lief an einem vorbei morgens, dann hieß es irgendwie, hat man Moin gekriegt und das war's. Vielleicht hat er einen angelächelt, vielleicht auch nicht. Dann war völlig klar, in diesem Regierungsflieger wurde Olaf Scholz gar nicht gedreht. Es war alles im Hintergrund. Man durfte, was da in diesen Gesprächen ist, nichts irgendwie veröffentlichen, keine Töne machen, nicht filmen. Also das ist jetzt ein neuer Stil. Ich weiß nicht, ob er diesen Stil auch so durchhält. Ich bin sehr gespannt, aber es war auf jeden Fall mal ein anderer Start. Und man sah ihn tatsächlich, vielleicht ist er auch ein guter Schauspieler, ein guter sauerländischer Schauspieler, man sah ihm nichts von diesem gescheiterten ersten Wahlgang an.
Also to be continued, ja?
Ja, ich hatte auch überlegt, weißt du, weil er ist ja, hat ja 3 Anläufe gebraucht, um CDU-Chef zu werden. Das ist ja über mehrere Jahre gelaufen. Und vielleicht ist dann im 2. Anlauf Kanzler werden auch schon mal gar nicht so schlecht. Also beiden das natürlich nicht so. Es ist, er ist der erste Bundeskanzler in 75 Jahren, der es nicht auf den ersten Anhieb geschafft hat. Und das ist ihm sicherlich auch klar, dass das nicht toll ist. Aber an dem Morgen danach, und darum ging es ja, war ihm das nicht wirklich anzumerken.
Und dann ist er ja gleich am ersten Tag nach Frankreich und Polen gereist. Anna, warum ausgerechnet in diese beiden Länder? Und gibt es da eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten?
Also es ist Tradition, dass deutsche Bundeskanzler als erstes Frankreich besuchen, wegen der großen deutsch-französischen Freundschaft. Und das hat auch Kanzler Scholz so gemacht und das hat auch Bundeskanzlerin Merkel so gemacht. Und das Besondere ist jetzt aber bei Friedrich Merz, dass er Frankreich und Polen an einem Tag besucht hat. Das hat er auch vorher schon angekündigt, dass ihm das wichtig ist, auch dieses Zeichen zu setzen. Einmal der größte Nachbar im Westen, das ist Frankreich, und dann auch der größte Nachbar im Osten, und das ist eben Polen. Und wir sind ja auch am 7. Mai gereist, das heißt also einen Tag vor dem 80. Jahrestag, Tag der Befreiung, am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und auch das war Friedrich Merz wichtig, dass er da in den beiden Ländern das dann auch noch mal sagt. Also das war von ihm, um zu zeigen, hier, ich lege, mir ist es wirklich wichtig, hier außenpolitisch und europapolitisch anzutreten und gleich mit meiner ersten Reise klarzumachen, Polen und Frankreich ist mir gleich wichtig.
Ja, das hat halt auch immer alles Symbolkraft. Ne? Man kann sich auch denken, naja gut, dann fährt er halt in 2 verschiedene Länder. Aber es ist das ein klares Zeichen. Ich weiß auch, wie bei Olaf Scholz, das auch immer ein sehr klares Zeichen war, wo fährt er, in welchem Kontinent, in welches Land und warum. Und ich weiß, ich war mal, und diese Reisen sind ja auch, ich meine, Frankreich und Polen an einem Tag, das ist ja auch Wahnsinn. Ne? Ich bin auch mal 24 Stunden nach Japan geflogen mit Olaf Scholz. Nach Asien war das dann das erste Land, wo er hin ist, eben nicht ganz bewusst nicht nach China. Und es war auch ein ganz klares Signal an die Ausrichtung der zukünftigen Außenpolitik.
Und Anna, wie hat er sich jetzt geschlagen bei seinem ersten internationalen Besuch?
Du, ich würde sagen, dass er sich gut geschlagen hat. Das war in Frankreich, also könnt ihr euch ja vorstellen, der sehr große Friedrich Merz und der gar nicht so große Emmanuel Macron haben sich da umarmt, als Friedrich Merz vom Élysée angekommen ist. Und du hast auch immer gesehen, wie so Macron Friedrich Merz so von hinten mit der Hand so auf den Rücken getatscht hat. Und du, also du hattest den Eindruck, dass Emmanuel Macron wirklich zeigen wollte und nicht nur sagen wollte, dass er sich jetzt freut, dass Friedrich Merz da ist. Es ist ja bekannt, dass das Verhältnis zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron nicht besonders gut war. Und der Bundeskanzler spricht von einem Neustart und der französische Staatspräsident auch. Und ich glaube, das wollten sie mit Worten und auch mit Gesten unterstreichen. Und auch bei der Pressekonferenz haben die beiden jetzt nicht damit gespart zu sagen, hier Emmanuel, und wir kennen uns ja und wir haben uns ja auch schon häufig getroffen. Und es hat sich aber auch vermittelt. Wir sind ja auch als Deutschland ein halbes Jahr ausgefallen, mehr oder weniger. Nur vor einem halben Jahr ist ja die Ampel in Dutt gegangen. Und von daher hattest du so den Eindruck, da wollen jetzt zwei los. loslegen.
Ja, nicht nur Frankreich hat drauf gewartet, also auch das ganze übrige Ausland hat sehnsüchtig drauf gewartet, jetzt endlich eine handlungsfähige Bundesregierung da wieder zu sehen. Ich sage nur, Russlandkrieg gegen die Ukraine, Zölle durch Trump, der Stolperstaat, der weckte ja bei Beobachtern auch Zweifel, wie stabil jetzt diese neue schwarz-rote Koalition ist. Und da hören wir mal in einen Ton rein von Melissa Eddy von der New York Times.
Gilt die legendäre deutsche Stabilität noch oder ist Deutschland vielleicht genauso wie auf jeden Fall Amerika und auch zum Teil Teile von Europa auch genauso gespalten?
Also ja. Es wurde natürlich diskutiert, wurde auch da überall geguckt, wie ist dieser Stolperstaat angekommen. Wie seht ihr das, was sie da gerade gesagt hat? Ist es so?
Ja, das war für viele Beobachter, Journalisten aus dem Ausland auch total überraschend, dass Friedrich Merz zum ersten Wahlgang durchgefallen ist. Das hat man nicht gedacht. Man hat ja ewig jetzt darauf gewartet, dass jetzt endlich mal eine stabile Regierung steht. Man hat auf Deutschland gewartet. Anna hat es ja schon gesagt, man hatte so ein bisschen Leerlauf jetzt über Monate, weil klar war, Olaf Scholz ist zwar irgendwie noch Kanzler, aber eben der neue wird bald kommen, es wird eine neue Regierung kommen. Man hat gewartet, welche Entscheidung wird Deutschland treffen und man will auch, dass da ein stabiles Land dann in Zukunft in der Europäischen Union sagt, wie die Ausrichtung sein wird, weil Deutschland ja auch ein unglaublich wichtiges Land in der EU ist und auch die Marschrichtung durchaus vorgibt. Und das alles war an dem Tag war ganz schnell so, okay, sind die jetzt noch stabil und was heißt es für zukünftige Entscheidungen, weil das war in den letzten Jahren auch immer so mit viel Ampelstreit und so weiter. Man wusste nicht mehr, wofür Deutschland steht. Und jetzt hat man gehofft, okay, jetzt kommt eine stabile Regierung, wurde im Wahlkampf und auch Friedrich Merz hat es immer versprochen, wir machen jetzt das. Und Verantwortung für Deutschland wurde ja immer ins Schaufenster gestellt. Und dann das. Und das war schon eine kurze Schockwelle und das hat man auch bei den ausländischen Medien gemerkt.
Und du kennst ja auch dieses Wort Hypothek und das ist ganz klar eine Hypothek, dass es jetzt erst im zweiten Wahlgang geklappt hat. Ich meine, darüber hat jetzt bei den Auslandsreisen mit uns offiziell natürlich keiner von der französischen Seite gesprochen und auch nicht von der polnischen Seite und es ist auch in den Pressekonferenzen nicht thematisiert worden. Aber ne, wenn das einmal nicht klappt mit der eigenen Mehrheit, der neuen Koalition. Was heißt das dann für die Zukunft? Diese Frage hängt ja über dem Start von Friedrich Merz und seinem neuen Kabinett, auch wenn da jetzt diese Auslandsreise sehr, sehr viel besser gelaufen ist als sein Wahltag.
Aber genau das ist das auch, was man sich im Parlament fragt. Also nicht nur die Union und die SPD, da fragen sich ja, was heißt es denn für zukünftige Entscheidungen? Haben wir denn da die Mehrheit? Oder fehlen uns dann wieder welche, weil welche das dann doch wieder nicht so gut finden? Und vor allem auch die Opposition sagt, ey, wenn das in Zukunft immer so läuft, dass das ganz knapp ist oder scheitert, wie soll so eine stabile Regierung Entscheidungen treffen? Also das ist jetzt müssen die Abgeordneten und Friedrich Merz als Kanzler beweisen, wir sind jetzt geschlossen und das war jetzt nur ein einmaliger Ausrutscher.
Vielleicht ist es ja auch ein Weckruf. Im neuen Kabinett sind ja nun auch viele neue Gesichter dabei. Verena Huberts zum Beispiel, die neue Bauministerin. Rim Alabali Radovan, die neue Entwicklungshilfeministerin. Oder Katharina Reiche, das ist die neue Wirtschaftsministerin. Oder auch der neue Digitalminister Carsten Wildberger. Und für Sie wird es ja jetzt ernst. Was habt ihr für ein Gefühl? Haben die neuen Minister Respekt vor ihren Aufgaben?
Oh ja, die haben ganz schön Respekt und das haben sie auch gezeigt und auch kein Hehl draus gemacht. Also allen voran Katharina Reiche, die neue Wirtschaftsministerin, war bei der Amtsübergabe mit Wirtschaftsminister oder jetzt Ex-Wirtschaftsminister Habeck, hat eine sehr interessante Rede auch gehalten, weil die stand ja eigentlich immer auf der anderen Seite. Die kommt ja von einem Energiekonzern und die hat schon nochmal klar gemacht, wow, Robert Habeck hat da bei aller Kritik ganz schön viel leisten müssen. Es gab den russischen Angriffskrieg, Energiesicherheit musste er für sorgen. Er musste ganz viele unbequeme Entscheidungen treffen, sich unbeliebt machen. Und da stand da plötzlich Katharina Reich und ihr war klar, oh, jetzt muss ich das ja machen. Jetzt muss ich ja in Zukunft Entscheidungen treffen und ich habe auch ganz schöne Zielvorgaben. Also es wird ja gesagt, 1-2% Wirtschaftswachstum, jetzt soll es kommen, jetzt sofort oder am besten sehr, sehr schnell. Und das ist, klingt erstmal nicht viel, aber das ist enorm, weil natürlich die Wirtschaft in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Monaten, da gab es kein Wirtschaftswachstum mehr. Die Prognosen wurden immer nach unten korrigiert und das ist jetzt ihre Aufgabe, dass sie das umdreht. Und das ist auch das, womit die Union irgendwie angetreten ist. Und man merkt auch bei anderen, also Verena Hubert zum Beispiel, die neue Bauministerin, die war 2021, kam sie als Abgeordnete im Bundestag, die ist noch gar nicht so lange dabei, hat früher mal selber ein Start-up gegründet, ist eigentlich Unternehmerin und die soll jetzt das große Thema Wohnungsnot in Deutschland
viel Spaß, ne?
lösen. Also bezahlbarer Wohnraum. Ja. Das Thema, da hat ja jeder eine Meinung zu und jeder hat seine Geschichte, warum er seine Wohnung irgendwie nicht bekommen hat, warum es alles zu teuer geworden ist und so weiter. Also man merkt, die haben Respekt, auch an Lars Klingbeil, den habe ich auch beobachtet, als der im Finanzministerium stand. Da kamen dann ganz viele Fragen am Tag 1, Haushalt, wie erklärt man denn jetzt in der EU beim nächsten Treffen in Brüssel, dass man so viele Schulden macht und so weiter. Und er war sehr klar, dass er sagte, ich bin heute das erste Mal seit 4 Jahren wieder im Finanzministerium. Ich habe ein ganz tolles Team. Mit dem werde ich das jetzt besprechen und alles Weitere werden wir dann sehen. Aber ja, ich habe natürlich das Ziel, einen Haushalt so schnell wie möglich aufzustellen, noch vorm Sommer. Aber der hat auch sehr klar gesagt, ja, ich habe echt Respekt vor diesen Aufgaben.
Man muss sich natürlich auch erstmal sortieren, ne? Aber wie muss man sich denn so eine Amtsübergabe vorstellen? Sind da die Vorministerinnen und Minister mit so einem Aktenordner und sagen so, hier bitte, das sind unsere letzten 3 Jahre, jetzt dürft ihr weitermachen? Oder wie läuft sowas ab?
Ja, es gibt Amtsübergaben, die sind öffentlich und nicht öffentlich, also presseöffentlich. Nicht die nicht öffentlichen ist vor allem so mit den ganzen Ministerien. Das war zum Beispiel im Arbeitsministerium war das so, dass man da unter sich gefeiert hat und so eine Amtsübergabe gemacht hat, also Reden vor dem ganzen Personal. Und dann eben diese öffentlichen Übergaben, da gab es zum Beispiel auch im Außenministerium, da schenkt man sich dann auch gegenseitig was oder sagt, worauf es ankommt, was man erlebt hat. Und da gab es wirklich sehr, sehr interessante Amtsübergaben. Auch die Geschenke waren durchaus ja interessant. Zum Beispiel Annalena Baerbock hat dem neuen Außenminister Wadefohl erstmal eine Tasse geschenkt. Da stand Moin drauf, weil der aus Schleswig-Holstein kommt. Und das war dann auch so ein kleiner Seitenhieb und auch noch ein Buch. In diesem Buch, da geht es darum, das heißt In der Männerrepublik, wie Frauen die Politik eroberten. Also Annalena Baerbock steht ja für die feministische Außenpolitik. Und das war dann nochmal, das hat sie ihm mitgegeben, weil im Auswärtigen Amt, im Außenministerium, da ist jetzt schon so ein bisschen der Ruf, oh, jetzt wird alles ganz schön männlich und wird diese feministische Außenpolitik überhaupt noch mal weiter betrieben? Also es gibt sehr viele neue männliche Staatssekretäre, ein männlicher Außenminister. Und das war noch mal so ihr Vermächtnis. So. Aber auch andere, also die Forschungsministerin Doro Beer, die ist auch ins Ministerium gekommen und hat auch ein Geschenk mitgebracht, nämlich Lego, ein Raumschiff, weil dieses Ministerium eben umgebaut wird. Also da geht es eben auch um Raumfahrt, also nicht nur Forschung, sondern auch Raumfahrt. Und deswegen hat sie ein Raumschiff mitgebracht zum Basteln. Und derjenige, der das Amt übergeben hat, das war Cem Özdemir, der auch erstmal ziemlich interessiert geguckt hat, ah, was bringt sie mir denn damit? Und durchaus auch interessante Sätze von Doro Beer gehört hat.
Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank schon mal hier. Auch, dass das Büro so wunderschön ist und auch so komplett ohne Randale übergeben werden kann. Das ist nicht in jedem Land auf der Welt der Fall. Und um alle Klischees zu erfüllen, wir haben uns heute schon vorm Haus getroffen. Ich bin mit dem Auto hergefahren, der Cem mit dem Fahrrad, also du bleibst dir auf jeden Fall immer treu und das finde ich ganz wunderbar.
Ich möchte es so eigentlich nur kommentieren. Es klingt nach Fortschritt, nach Aufbruch und nach Doro Beer.
Ja, ich meine, sie ist sich treu geblieben, auch in ihren Aussagen. Ja. Und ich sag mal, die Mimik von Cem Özdemir, die war schon, hat Bände gesprochen, wie sie so... Erster Moment, wie meint die das ohne Randale? sie meinte das ja nicht wie in anderen Ländern, muss man ja dazu sagen. Aber es war schon so ein Moment, da hat man kurz ein riesen Fragezeichen über den Kopf gehabt. Okay, man überlegt sich ja eigentlich, was man vorher sagt. Was löst man damit aus? Aber das war dann die Amtsübergabe von Doro Bär.
Vielleicht war sie aufgeregt.
Bestimmt.
Die Amtsübergabe von Olaf Scholz an Friedrich Merz, die war ja schon am Dienstagabend. Und die war vergleichsweise unspektakulär. Beide waren von der Abendsonne beschienen und sehr freundlich zueinander. Und Friedrich Merz hat sogar gesagt, er werde sich manchmal bei Olaf Scholz melden, um mal vielleicht nach seinem Rat zu fragen.
Oh, das ist aber... Glaubst du denn, er macht das wirklich? Also, oder war das nur so daher gesagt?
Ach, wer kann schon in Köpfe reingucken?
Und wenn wir aufs Innenministerium schauen, da hat ja Alexander Dobrindt von Nancy Faeser übernommen und auf ihm lag ja auch ziemlich viel Aufmerksamkeit, denn Friedrich Merz hat im Wahlkampf keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit für eine strengere Asylpolitik gelassen. Hören wir noch mal rein.
Ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen.
Also ist jetzt alles neu an den deutschen Außengrenzen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es ist nicht alles neu. An den Außengrenzen wird ja auch schon seit vergangenem Jahr kontrolliert. Das hatte ja Nancy Faeser, die SPD-Innenministerin, damals schon angewiesen. Aber was sie jetzt gemacht haben, ist, dass sie die Schichten verlängert haben von den Bundespolizisten, die dort an der Grenze sind. Sie versuchen auch, mehr Bundespolizisten aus dem Inland an die Grenzen zu verlagern, um das halt alles zu unterstreichen. Aber ich würde sagen, dass es zurzeit vor allen Dingen noch mehr Fragen als Antworten gibt. Der neue Innenminister Alexander Dobrindt, der hatte am Mittwoch wohl selbst noch einiges zu klären, weil alle warteten darauf. Er wollte im Innenministerium bei einer Pressekonferenz sagen, was er denn jetzt so an neuen Anweisungen gibt. Und dann hat sich die Pressekonferenz auch noch um eine Stunde verschoben. Und da sind noch einige Fragen offen, wie das jetzt ist mit dieser Anweisung aus dem Bundesinnenministerium. Da steht zum Beispiel drin, dass Geflüchtete zurückgewiesen werden können, aber nicht müssen. Das ist natürlich ein Unterschied. Oder auch, dass sogenannte vulnerable Gruppen, dass es dafür Ausnahmen gibt, vulnerable Gruppen. Das sind zum Beispiel schwangere Frauen, Kinder. Ich habe so den Eindruck, dass es da gerade noch viel Abstimmungsbedarf gibt, auch an diesem Freitag.
Ich glaube, das ist auch so ein jetzt Praxischeck von allem, was da versprochen wurde, was man da an den Grenzen macht oder auch allgemein, welche Vorhaben man hat. Und jetzt im Praxischeck ist ja natürlich auch die Frage, haben wir überhaupt so viel Personal, wer da an der Grenze steht, wie lange hält man das durch, dass die Schichten länger sind, ne? Und werden von woanders dann wiederum Beamte abgezogen, also irgendwo weniger kontrolliert, zum Beispiel an Bahnhöfen oder wo auch immer. Also das wird sich jetzt alles die nächsten Wochen klären und auch was eigentlich in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn heißt, das finde ich nach wie vor auch eine Riesenfrage. Und je nachdem, wen man fragt, und ich erinnere mich noch an die Pressekonferenz zum Koalitionsvertrag, da wurde das Friedrich Merz auch gefragt. Da hat er gesagt, na, in Abstimmung heißt in Abstimmung. Das war so, da war ich genauso klug wie vorher. Was heißt in Abstimmung? Und dieses in Abstimmung und was heißt es praktisch? Das wird wirklich jetzt die nächsten Tage, Wochen werden wir sehen, was man davon halten kann.
Ja, du hast gerade die europäischen Nachbarn angesprochen. Also ich denke da nur an Polen. Polen hat ja schon im Vorfeld das deutsche Vorgehen kritisiert. Und nun war ja Friedrich Merz zu Gast bei Polens Ministerpräsident Donald Tusk in Warschau. Wir haben es vorhin angesprochen. Und Anna, hat der dem Friedrich Merz erstmal ordentlich die Meinung gegeigt, was er davon hält?
Also Meinung gegeigt, so weit würde ich nicht gehen. Insgesamt war der Ton ganz anders, auch von Friedrich Merz, als das, was wir gerade von ihm gehört haben. Das war ja das aus dem Wahlkampf, wo er so ganz schneidig aufgetreten ist und so ganz hart in der Ansage. Und in Warschau jetzt am Dienstag, als Friedrich Merz sich geäußert hat in der Pressekonferenz am Abend zusammen mit dem polnischen Premierminister Donald Tusk, da klang er schon ganz anders. Also da klang das so, wir machen das tatsächlich eigentlich so im Einvernehmen, ne? Also dieses, was du gerade angesprochen hast, Nicole, mit in Abstimmung, das klang so, wir sind da im Gespräch. Und für Donald Tusk ist das jetzt gerade aber eine schwierige Lage. Also zum einen gibt es tatsächlich zwischen Polen und Deutschland den kleinen Grenzverkehr. Also viele Polen arbeiten in Deutschland. Und wenn du dann die Grenzkontrollen verschärfst, das, was Deutschland jetzt ja seit Mittwoch tut, an bestimmten Stellen, an den Grenzübergängen, dann bilden sich längere Schlangen. Und das ist für Pendler halt total doof. Und daran hat Tusk keinen Zweifel gelassen. Klar in der Aussage, aber sehr freundlich und zugewandt im Ton. Weil auch Merz und Tusk sich schon sehr lange kennen.
Das klingt alles nach sehr aufregenden ersten Tagen, vor allem bei Friedrich Merz. Und in der nächsten Woche will er ja eine Regierungserklärung abgeben. Vielleicht noch mal ganz kurz, was dürfen wir da erwarten?
Also ich gehe davon aus, dass Friedrich Merz vor allen Dingen auch versichern will, dass man auf seine Regierung jetzt tatsächlich zählen kann, nachdem das jetzt ja am Dienstag nicht so gut gelaufen ist. Und er wird auch so seine Agenda für die 4 Jahre, die jetzt kommen, erklären. Und ich glaube auch, dass er diesen außenpolitischen Schwerpunkt, den wir jetzt ja schon gesehen haben mit seiner Auftaktreise nach Paris und Warschau, dass er das nochmal aufnehmen wird. Er hat jetzt ja auch am Donnerstag hat er schon mit Keir Starmer, dem britischen Premier, telefoniert und Emmanuel Macron und auch mit Donald Trump und dann dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Und ich glaube, alles so in Richtung Deutschland ist wieder da. Man kann auf uns zählen, auch in Europa und in der Welt.
Ja, aber er wird auch, davon gehe ich aus, sein Lieblingsthema und das Thema der Union ist ja Wirtschaftswachstum. Also er wird auch noch mal klar machen, wie jetzt ganz schnell innerhalb von kürzester Zeit die Wirtschaft wieder wachsen muss, wie er auch den Handelsstreit mit Donald Trump irgendwie lösen wird. Also er wird versuchen, auch viele Lösungen zu erklären, wie er meint, dass er das jetzt löst, was sein Vorgänger alles nicht gelöst hat. Und tatsächlich auch das Riesenthema Infrastruktur. Also ich meine, es wurde 500 Milliarden Euro Schulden aufgenommen, damit man das Land wieder auf Vordermann bringt, dass es jetzt alles schneller geht, Digitalisierung, marode Brücken und so weiter. Da in die Richtung wird er auch nochmal sagen, ab jetzt geht's los. Und das hört man eben auch von allen Ministern. Okay, eine Einarbeitungszeit gibt es nicht. Wir müssen sofort loslegen und funktionieren. Und das wird er da einfordern und auch nochmal erzählen.
Ja, wir haben gerade von Erwartungen gesprochen und ich muss noch mal einmal auf die erste Kabinettssitzung zurückgehen von Friedrich Merz. Da gab es ja ein gemeinsames Abendessen und damit sich alle Kabinettsmitglieder ein bisschen besser kennenlernen. Und er hat ja Bier mitgebracht und viele haben sich gefragt, was war das für ein Bier? Er hat ja so ein Fass mitgebracht und wir sind ja auch der Investigationspodcast hier aus dem ARD Hauptstadtstudio und wir können die Antwort, glaube ich, liefern, Anna, oder? Was war da drin und konnte er sein Kabinett damit überzeugen?
Ja, es war knallharte Recherche. Also soweit ich das weiß, waren es, glaube ich, 10 Liter. Es war ein 10 Liter Fass und dass es Sauerländer Bier ist, das haben wir ja alle vermutet. Und ich kann jetzt das Geheimnis lüften, es war Veltins. Aber weil wir öffentlich-rechtlich sind, erwähne ich natürlich an dieser Stelle noch Krombacher und Warsteiner. Aber es war Veltins.
Genau. Und die Frage, ob es überhaupt gereicht hat für alle Kabinettsmitglieder nach dem Tag, was den sie erlebt haben. Ne?
Das wird unsere nächste harte Recherche sein.
Ganz genau, ganz genau. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder ja, wenn ihr sonst noch was wissen wollt, dann gerne her mit euren Fragen. Gerne eine Mail schreiben an berlincode@ard.de oder schickt mir gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88 und denkt dran, unseren Podcast zu abonnieren. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, welcher Mensch in eurem Leben ganz wichtig war? Also jemand, ohne den ihr heute vielleicht ein anderer oder eine andere wärt? Es gibt ja viele Begegnungen, manche vergessen wir gleich wieder, manche werden zu Freundschaften oder einer Liebe. Und dann gibt es noch diese ganz besonderen Begegnungen, die einen Schalter umlegen, ein Leben verändern. Von solchen Begegnungen erzählt der Podcast Mein Mensch. Immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt, da gibt es uns übrigens auch. Danke, dass ihr da wart und bis zur nächsten Folge Berlin Code aus dem ARD Hauptstadtstudio.
Danke, sehr gerne.
Tschüss Linda, tschüss Nicole.
Tschüss.